Man muss mal was durchziehen, länger als ein, zwei Wochen, um zu wissen, ob es funktioniert irgendwie. Auch wenn es vielleicht erstmal ein Stretch ist, dann, ich finde, das gehört halt zu Firma gründen und vor allem auch nicht nur gründen, sondern auch langfristig irgendwie dann betreiben, auch dazu, dass man halt auch mal Sachen machen muss, wo vielleicht am Anfang ein bisschen anstrengend sind und kleine Hürden sind.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Mal wieder mit einem spannenden Gast oder einer Gästin. Ich weiß gar nicht genau, wie man es sagt. Wir haben heute zu Gast die liebe Vivian von Bags and Pieces. Und ich freue mich extrem, dass du heute da bist, Vivian. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Wir kennen uns jetzt ja schon eine gewisse Zeit, haben ja auch schon zeitweise und jetzt auch wieder zusammengearbeitet. Für die Leute, die dich noch nicht kennen und vor allem Bags in Pieces noch nicht kennen. Erzähl doch
Ja.
mal ganz kurz, was ihr macht, weil das ist ja wirklich ein sehr besonderes Produkt.
Das stimmt, das gibt es wahrscheinlich so bisher noch nirgendwo, das hören wir auch öfter. Deswegen ein bisschen ausführlicher erklärt, wir machen Handtaschen zum selber nähen. Das heißt, wenn man bei uns im Shop bestellt, bekommt man nicht dieses fertige Teil, sondern wenn man bei uns bestellt, bekommt man die Einzelteile, um dann so eine Tasche zu machen. Und dann so 10 bis 15 Stunden später, also so kein so kurz mal nebenbei Produkt, entsteht dann so eine hochwertige Handtasche. Die sind alle aus Echtleder, also wirklich aus Premium-Material, für ein ganz langlebiges Ergebnis. Ich kann schon gar nicht mehr reden und wir sind erst am Anfang des Podcasts. Alles gut. Aber es ist wirklich so, dass unser Anspruch ist, dass die Tasche aussieht wie eine fertig gekaufte Tasche am Ende und dass man so gefragt wird, wo hast du die coole Luxustasche gekauft? Eher als wo hast du das oder wie hast du das selber gemacht oder hast du das selber gemacht? Und man bekommt wirklich die ganzen Einzelteile. Ich habe hier mal so ein Teil dabei, also das ist jetzt für so ein einfaches Brillenetui. Wir haben auch so kleinere Accessoires und da sind die Löcher im Leder vorgestanzt. Dann bekommt man natürlich auch alles, was man sonst noch braucht: Garn, Nadeln, Pinsel, Kleber, um dann die Futterteile zu verkleben, Kantenfarbe, um dieses Kantengummi an der Seite aufzutragen und so weiter. Also es ist wirklich eine sehr vollständige Bastelbox, nenne ich es mal, Materialbox, wo dann wirklich alles drin ist. Und digital stellen wir dann auch noch die Anleitung zur Fertigung von den Taschen bereit. Also die ausführlichen Step-by-Step-Anleitungen, wann man welches Teil wie aneinander näht und so weiter. Aber auch die ausführlichen Tutorials, Grundlagentutorials zu den Techniken des Lederhandwerks. Also man lernt eigentlich, ehrlich gesagt, ist unser Produkt immer inklusive eines Online-Kurses, wo man wirklich das komplette Lederhandwerk oder die Grundtechniken des Lederhandwerks lernt. Und genau, am Ende kommt dann wirklich bei jedem, auch wenn man vorher noch nie mit Leder gearbeitet hat, ein professionelles Ergebnis raus, was ja einem hoffentlich ganz lange Freude bereitet irgendwie.
Ja, und dass es den Leuten Freude bereitet, das merkt man auf jeden Fall anhand der vielen geilen Bewertungen, die eure Kunden geben. Ich meine, eure Community ist ja auch wirklich extremst stark und sehr, sehr eng an euch. Das ist ja auch das Thema, was wir uns heute für den zweiten Teil der Podcast-Folge vorgenommen haben, weil das ist aus meiner Perspektive das, was ihr so gut könnt wie kaum ein anderer, nämlich so dieses Thema Community Management über Instagram. Also ist mein voller Ernst, finde ich wirklich beeindruckend. Und da hast du einige Tipps ja mitgenommen heute. Da wollen wir im zweiten Teil mal reingehen. Im ersten Teil wollen wir einfach mal so ein bisschen beleuchten, wie ist eure Reise abgelaufen bis zu dem Punkt, wo ihr heute steht. Vielleicht fangen wir mal heute an. Wo steht ihr denn heute in Zahlen? Wir waren ja auch vor kurzem bei euch mal vor Ort. Das ist ja jetzt nicht mehr ganz am Anfang, sondern habt ja schon einiges geschafft.
Das stimmt. Uns gibt es jetzt seit 4 Jahren. Also wir haben 2020 in der zweiten Corona-Welle gestartet. Das war ich noch ziemlich genau im Oktober, sind wir live gegangen. Es war der zweite Lockdown. Da hatten die Leute natürlich Zeit und auch Geld zum Kreativwerden und DIY war da ja sowieso so ein Trend. Wobei ich es immer ganz wichtig finde, auch zu sagen, man kann sich das, glaube ich, wenn man selber nicht so die Zielgruppe ist und selber einfach jetzt keine krasse Affinität zu basteln oder do-it-yourself hat, kann man sich nicht vorstellen, wie dankbar dieser Markt irgendwie auch ist. Es ist zwar eine Nische, aber es ist trotzdem viel Budget in dieser Nische, würde ich mal so behaupten. Bitte jetzt nicht alle auf diese Nische stürzen, ich würde die gerne selber noch bedienen, aber grundsätzlich ist es, auch wenn es jetzt nicht was ist, was man so super klassisch kennt oder so, trotzdem was, was einfach in Deutschland Jetzt klingelt es, glaube ich, gleich. Die Post kommt. Oder
Sehr
auch
gut.
nicht. Was man in Deutschland auf jeden Fall trotzdem einfach in unserem Land auch viele Leute nutzen. Und dadurch ergeben sich dann, glaube ich, auch bei uns Zahlen, mit denen es Spaß macht zu arbeiten, sage ich mal, weil wir halt auch dann so hohe Wiederkäufer haben. Dann können wir gleich im Detail nochmal drüber sprechen. Aber grundsätzlich, wo wir stehen, dieses Jahr auf dem Weg zu über 1 Million Umsatz. Letztes Jahr waren wir bei 550.000 ungefähr. Genau, von Anfang an profitabel. Also im ersten Jahr waren wir break-even. Ich habe damals gegründet mit ungefähr so 45.000, 50.000 Kapital aus eigener Tasche, was ich von meiner ersten Selbstständigkeit, da war ich Eventmanagerin und hatte so eine kleine Eventagentur, was ich da sozusagen als Überschuss hatte aus meinem Einzelunternehmen, habe ich eben in Deutschland dieses geschenkt und damit die ersten Materialien gekauft und eben auch ein paar Maschinen. Die eine hast du ja selber schon ausprobiert, als du bei uns warst. Genau, und angefangen haben wir in der Garage von meinen Eltern, also in meinem alten Kinderzimmer. Ja, classy, richtig classy. Haben wir zugeschnitten in meinem alten Kinderzimmer. Also man muss sich vorstellen, man bekommt halt Lederhäute geliefert. Das wird in ganzen Häuten oder halben Häuten geliefert. Aber wir brauchen ja nur mehrere von diesen Stücken am Ende, um eine Tasche zu machen. Und das ist auch einer der Vorteile, warum unser Konzept halt auch so cool ist, weil du halt nur so viel Material brauchst, wie du dann halt auch wirklich für dieses eine Projekt brauchst. Auch dieses Garn, das kaufst du eigentlich in großen 1500 Meter Rollen, wenn du die passende Farbe haben willst, von einem Industrieanbieter, der eigentlich die Automobilindustrie und so beliefert. Und die rollen das halt alles ab auf kleine Kärtchen oder diesen Kleber, den gibt's in 10 Liter Eimern eigentlich. Wir mischen den ab, beziehungsweise mein Papa macht das aktuell, mischt den ab in diese kleinen Fläschchen mit 100 Milliliter, dass du halt nur so viel brauchst, wie du für dein Projekt eben brauchst. Und das alles haben wir ja eigentlich die ganze Zeit in Papas Garage und meinem Kinderzimmer gemacht und so, bis wir dann halt so nach einem halben Jahr gemerkt haben, okay, da ist jetzt, sag ich mal, Proof of Concept da, die Leute finden es cool und da wäre viel mehr Potenzial. Und dann haben wir uns vor allem mal nach Mitarbeitenden umgeschaut. Ich sag immer wir, weil meine Eltern haben mir von Anfang an super viel geholfen beim Start. Es war so ein bisschen dankbar, Glück im Unglück, weil meine Mama hat im Einzelhandel gearbeitet und war dann sozusagen zu Hause wegen Lockdown und so weiter. Und mein Papa hatte auch sich die Zeit genommen, mir zu helfen. Und ja, das waren sozusagen meine ersten Mitarbeitenden und sind auch bis heute noch Teil von Bags & Pieces. Genau, aber irgendwann hat es halt nicht mehr gereicht zu dritt.
Ja, mittlerweile habt ihr ja eine relativ große Fläche und ich glaube, ihr zieht ja jetzt auch nochmal um und habt irgendwie oder seid gerade dabei, irgendwie eine Immobilie zu kaufen, weil es ist schon, wie du sagst, ne, alles muss halt irgendwie abgefüllt werden. In so einer Box sind ja auch jetzt nicht irgendwie 3 Teile, sondern wie viele Teile? 20, 25 oder so?
Genau, also wir haben verschiedene Taschendesigns, die kleinere sind ein bisschen einfacher, andere sind ein bisschen komplexer, aber so die einfachsten Taschendesigns haben irgendwie so 25 Einzelteile. Da kommen dann noch Metallaccessoires dazu, D-Ringe und Verschlüsse und Karabiner und Tragegurte und alles, was man sich so vorstellen kann. Also wirklich das, was auch in einer professionellen Taschenproduktion in eine Tasche hineinfließt, fließt auch in unsere DIY-Box mit rein. Und das
muss ja am Ende, ne?
Ja, genau. Und das sieht man aber auch manchmal nicht auf den ersten Blick. Auch diese Verstärkungsmaterialien, dass die Tasche Stabilität hat und so weiter.
Ja.
Die müssen auch alle von uns produziert werden und das Innenfutter. Und dann ergeben sich halt so viele verschiedene Teile, die alle ihren Platz brauchen und die auch alle immer schön auf Vorrat sein müssen. Denn das war definitiv eine auch der größten Hürden in den ersten 1-2 Jahren. Und manchmal haben wir sie immer noch, ehrlich gesagt. Wenn eines von diesen 25 Einzelteilen nicht funktioniert, aus irgendeinem Grund, zum Beispiel, wenn Schlitzschraubenzieher geliefert werden, obwohl du Kreuzschraubenzieher gebraucht hättest, um diesen einen Verschluss festzumachen, dann hast du halt ein Problem. Weil dann dieser Schraubenzieher, das ist jetzt nicht das absolute Drama, aber du kannst die ganze Box dann eben nicht verschicken. Und dann ist es halt doch ein Drama, weil dann der Schraubenzieher, der kostet im Einkauf 2-3 Cent. Das ist nicht das, was uns Tag und Nacht wach hält irgendwie. Aber wenn du halt die DIY-Box mit Wert von 150, 200 Euro nicht verschicken kannst, hat das ja ganz andere Auswirkungen irgendwie. Und deswegen müssen wir gucken, dass wir immer alles schön auf Vorrat haben, dass wir den Backup-Lieferanten zum Backup-Lieferanten haben, dass wenn der eine auf einmal irgendwie nicht mehr existiert, der andere noch da ist und so. Und das war auf jeden Fall ein Prozess. Und jetzt sind wir gerade auf 400 Quadratmeter und das klappt ganz gut, aber jetzt sind auch in den letzten Monaten noch einige Mitarbeitende dazugekommen. Wir sind jetzt gerade bei 12 Mitarbeitern. Und genau, wenn das halt noch mehr werden und dann immer auch gleichzeitig 6, 7 Leute da rumspringen, dann braucht man natürlich seinen Platz, weil die brauchen auch alle natürlich Platz. Zuschneidetisch und Packtisch und
Ja.
Produktionsmaschine und so.
Ja,
Deswegen ziehen wir wahrscheinlich nochmal um.
wirkt jetzt auch nicht so, als hättet ihr noch super viel Platz, außer im Keller. Da könnte man vielleicht noch ein paar Sachen reinmachen, aber oben war es schon kuschelig, sagen wir mal so.
Ja,
Und es sieht ja
echt
auch super
so.
viel Leder rum. Du hast jetzt gerade am Anfang gesagt, dass die Leute ja jetzt nicht alle auf die DIY-Nische einspringen sollen. Ganz ehrlich, können sie ruhig machen, weil das, was ihr macht, ist so schwer zu kopieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall Fluch und Segen zugleich, weil es halt einfach ihr die einzigen am Markt seid, die es machen. Also das wird erstmal so
Ja.
schnell keiner nachmachen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber es sind da auch super viele Herausforderungen. Die ganzen Sachen, die du
Das
aufgezählt
stimmt.
hast. Dann habt ihr auch dieses Thema mit dem Ledereinkauf, weil ihr ja häufig auch Special Edition und sowas bringt. Das ist ja auch nochmal gar nicht mal so einfach. Magst du dazu nochmal ganz kurz erzählen, was es damit auf sich hat? Auch vom Geschäftsmodell mit diesen
Ja.
Launches, die ihr immer wieder habt.
Ja, kann ich gerne machen. Also wir haben grundsätzlich immer eine Standardkollektion, die einfach immer im Shop verfügbar ist. Das sind 6 Farben, entweder in diesem genarbten Leder. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut in der Kamera sehen kann. Es hat halt so eine schöne Narbenstruktur, wie man es auch mit Leder eigentlich verbindet. Und dann haben wir das gleiche nochmal in Klappenleder. So ein bisschen schicker, ein bisschen klassischer und so weiter. Und das ist aber nur ein Bruchteil von den verschiedenen Lederarten, die es gibt. Ich habe mal 2, 3 zum Zeigen mitgebracht. Es gibt richtig geile, fancy Leder und die wollen wir unseren Kunden nicht vorenthalten. Hier zum Beispiel mit so einer Lizard-Struktur, also so einer Eidechsen-Optik oder Krokoprint oder so, gibt es natürlich super viel. Leoprint, Glitzer, alles Mögliche irgendwie. Oder hier so ein fancy geflochtenes Leder und so. Also man kann halt super viele andere coole Leder noch anbieten. Und die kaufen wir meistens in Italien als Überhangware ein. Das ist sozusagen das, was bei den Designern in der Produktion übrig bleibt. Entweder übrig bleibt von der Produktion oder gar nicht erst genommen wird zum Produzieren. Die Gründe sind vielfältig. Keine Ahnung, der Blauton ist eine Nuance heller als den sie eigentlich bestellt haben, und passt deswegen nicht zu dem Stoff von der Kollektion, die sie sich gedacht hatten. Oder das Leder ist minimal steifer, als sie dachten. Oder es wurde mehr Menge von der Gerberei produziert, weil die Gerbetrommel noch nicht voll war und sich das sonst nicht gelohnt hätte mit Energie, Investitionen und so weiter. Also es gibt viele, viele Gründe, warum Leder übrig bleibt. Nicht unbedingt, weil das jetzt schlechter ist. Und diesen Rest kaufen wir auch. Und ganz oft kann man sogar ziemlich leicht erkennen, von welchem
Ja,
Designer das kommt.
vor allem bei dem orangenen Leder, was ihr
Ja,
gerade rumliegen
auf
habt.
jeden Fall. Also wir müssen da natürlich ein bisschen vorsichtig sein mit der Kommunikation und am Ende bin ich auch ein großer Fan davon, mein eigenes Ding zu machen oder unser eigenes Ding zu machen. Wir brauchen jetzt nicht irgendwie ein spektakuläres Designerleder, um unser Konzept fahren zu können. Und trotzdem ist es natürlich für unsere Kundinnen schon toll, wenn sie sich ein Leder, wo eigentlich eine Tasche 4.000, 5.000 Euro kostet bei dem Designer, wenn die das Leder für ihre eigene selbstgemachte Tasche verwenden können. Und
Ja.
dann kann man sich natürlich auch ungefähr vorstellen, was das für eine Qualität ist, die dann auch in so einer fertigen Tasche steckt. Und wenn man sie selbst gemacht hat, ich würde fast behaupten, die Qualität ist noch höher, weil es halt nicht mit der Maschine genäht ist, sondern mit der Hand und der Stich, die Naht einfach nochmal stabiler ist und so. Also es funktioniert für uns ganz gut. So haben wir halt eine Sache, die immer im Shop verfügbar ist, auch für Leute, die über Ads und so jetzt zu uns kommen und einfach nicht jetzt jeden Tag auf Insta reingucken. Und dann haben wir aber auch die Special Editions, die wir vor allem über Insta an die bestehende Community bewerben. Und so ergeben sich halt auch dann hohe Wiederkäuferraten und ja, einfach sehr loyale, treue Fans, die fast schon so ein bisschen so ein Sammler-Faible dafür entwickeln, was echt ganz toll ist. Da bin ich auch mega dankbar, dass es so gut funktioniert hat, weil das wusste ich am Anfang natürlich auch nicht, ne? Also habe ich halt
Ja.
mal probiert und es hat gut geklappt.
Ja, absolut. Aber das finde ich schon wirklich beeindruckend. Ich meine, ich habe ja Einblick in sehr, sehr viele Online-Shops und bei euch ist wirklich, damit können wir auch das Thema vielleicht aufmachen mit der Community. Ich kann ja Zahlen offen teilen, oder? Die ich jetzt in Shopify sehe, also
Ja.
wiederkehrende Kunden. Wir haben hier in den letzten 30 Tagen 65% Rate wiederkehrender Kunden. Und das ist Standard ja bei euch, so dass es in dem
die
in
ist
dem
sogar Bereich jetzt ist. Niedrig. Also ja, die war ja bei 85 und seit wir jetzt, und das ist, einerseits hört sich das jetzt alles so schön an und wir reden auch darüber, dass das toll ist und einfach auch Cashflow-technisch und so natürlich sehr dankbar ist. Aber umgekehrt zeigt es natürlich auch so ein bisschen, dass wir an der Neukundenfront noch viel, viel mehr Potenzial haben, was wir gerade nicht ausschöpfen. Was sich jetzt ja in den letzten Monaten schon geändert hat, seit wir an dem ganzen Thema mit den Ads dran sind in der Zusammenarbeit. Aber das waren wir bei 85 und das ist, so toll wie sich das anhört, dann wiederum auch nicht gesund. Also die Balance macht es auch irgendwie, ne?
Absolut, safe. Also viele Neukunden, die einfach immer reinkommen, sind natürlich extrem wichtig. Ich meine, das sind ja dann die Leute, die am Ende auch immer wieder kaufen. Also es ist trotzdem krass. Also ich finde es wirklich ein geiles Business, weil du halt einfach, ihr macht ja so über den Daumen, einmal im Monat bringt halt irgendwie eine Kollektion oder eine neue Special Edition oder sowas raus. Mhm. Die Leute kaufen es dann einfach. Das ist so verrückt. Ja. Die müssen ja dann wahrscheinlich irgendwie 10, 15 Taschen oder sowas mittlerweile zu Hause haben von euch. Das ist echt sehr wild. Das Hobby ist Bags and Pieces.
Ja, ist echt so. Also ich bin auch echt happy, da so sagen zu können, dass wir, also unsere Zielgruppe ist vor allem die Näh-Community, also die, die ihre Kleidung auch selber nähen, wobei man gar keine Nähmaschine braucht für unsere Sachen. Also es kann auch jemand, der gerne strickt oder Makramee macht oder häkelt oder Wasserfarben malt und gerne irgendwas mit seinen Händen macht und auch ein bisschen Geduld hat und nicht erwartet, dass das Projekt nach einer Stunde halt fertig ist. Für all die ist das eigentlich geeignet, aber am besten funktioniert es in unserer Kernzielgruppe der Näh-Community, sage ich es jetzt mal. Ja. Und für die ist es halt wirklich ganz normaler Teil ihres Hobbys. Und ich bin echt froh, dass wir so das Lederhandwerk eigentlich als ernstzunehmendes Hobby irgendwie so ein bisschen platzieren konnten und irgendwie auch das Lederhandwerk unweigerlich mit Bags and Pieces im Kopf verbunden wird. Das war natürlich nicht von Anfang an so, es hat eine ganze Zeit gedauert, aber das ist, glaube ich, was, weil du vorhin eben auch gesagt hast, man kann es nicht so einfach nachmachen, was wir machen und so. Wenn man jetzt viel Geld hat und sich 2, 3 Lederhandwerker mit Expertise reinholt, dann kann man es schon nachmachen, aber eine Community kannst du halt nicht von heute auf morgen kopieren irgendwie oder aufbauen. Das geht auch nicht mit Ads auf Knopfdruck, selbst wenn du viel Budget hast. Das Vertrauen muss man sich halt einfach mit der Zeit dann auch erarbeiten.
Ja.
So.
Ja, und das habt ihr auf jeden Fall par excellence getan. Lass uns da gleich reingehen. Wir haben jetzt schon ein paar Mal das Thema Ads angesprochen. Lass uns das Thema vielleicht einmal ansprechen, wie da die Herangehensweise, sage ich mal, bei euch ist, weil es ja schon auch, wie wir schon festgestellt haben, kein leichtes Produkt ist und auch in der Neukundenakquise gibt es auf jeden Fall ein paar Einwände, die gar nicht mal so unerheblich sind. Was sind das für Punkte und was habt ihr da für Sachen getan oder tut ihr für Sachen, um trotzdem irgendwie neue Leute von euch zu begeistern?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ein paar Hürden gehabt, ehrlich gesagt, aber ich finde, wir haben mittlerweile so ganz gut unseren Flow gefunden, wie wir da irgendwie dann für alles eine Lösung gefunden haben und so jetzt unser Kampagnen-Setup irgendwie auch haben, was vielleicht nicht das klassische Standard-Setup ist und trotzdem halt für uns jetzt gerade gut funktioniert, ehrlich gesagt. Wir hatten halt die Situation, dass wir ein bisschen verwöhnt waren, weil unsere Baseline auch ohne bezahlte Werbung schon relativ dankbar war. Wir waren immer profitabel, wir hatten immer schöne Umsätze und trotzdem hat man halt an der Wiederkäuferrate gesehen, dass da eigentlich noch viel mehr geht, wenn wir mehr Leute erreichen würden. Und deswegen haben wir halt angefangen mit dem Thema Ads in Zusammenarbeit mit euch. Man muss dazu sagen, wir haben es vorher schon mal ein Jahr vorher irgendwie probiert und sind kläglich gescheitert mit einer anderen Agentur. Brauchen wir gar nicht im Detail drauf eingehen, aber in unserer Zusammenarbeit haben wir halt wirklich uns genau die verschiedenen Punkte angeschaut, wo die Stellschrauben sind und sind eben sehr tief auf die Community eingegangen sozusagen und auf das sehr spezielle Produkt. Und das ist einfach super erklärungsbedürftig. Es ist für ein Bastelprodukt, nenne ich es jetzt mal abwertend, relativ teuer. Also diese Tasche kostet 150 Euro als Materialset. Ehrlich gesagt, für eine hochwertige Lederhandtasche sind 150 Euro nicht teuer. Absolut. Aber die Zielgruppe, die das nicht versteht sozusagen, die sagt dann, und jetzt muss ich das auch noch selber machen, 15 Stunden lang. Unsere Zielgruppe sagt, oh, jetzt darf ich das sogar noch selber machen und mir auch noch selber konfigurieren und so. Also es sind halt ganz unterschiedliche Wahrnehmungen. Ja. Trotzdem muss man halt einfach viel erklären. Ne? Man muss den Preis erklären. Man muss erklären, dass es gelingsicher ist. Das ist, glaube ich, der allergrößte Einwand von Neukundinnen, die sich halt einfach denken, jetzt gebe ich 150 Euro für was aus, was nur Einzelteile sind. Und was ist, wenn das nicht funktioniert? Was ist, wenn das nicht schön wird? Was ist, wenn die Nähte nicht so gerade werden und so? Und um das zu erklären, dass das funktioniert, muss man halt super krass ins Detail gehen. Also ich muss dann erklären, die Teile sind schon ausgeschnitten, die Nahtlöcher sind schon da drin, jedes Teil passt aufeinander, die ausführliche Anleitung und so weiter. Ja. Aber wie wir alle wissen, haben wir jetzt auf Insta keine Aufmerksamkeitsspanne von 3 Minuten Erklärvideo. Und das in eine kurze, knackige Ad zu packen, die irgendwie einem verleitet, dran zu bleiben und trotzdem alle Informationen transportiert, das war halt nicht einfach. Und ich glaube, da haben wir auch immer noch nicht die eierlegende Wollmilchsau gefunden. Das ist einfach ein Prozess, der ja immer so weitergeht und wo man immer konstant optimieren muss. Genau. Content Creation bei uns ist einfach sehr aufwendig, weil man natürlich ja immer auch irgendwie die fertige Tasche zeigen will. Das heißt, ich habe gerade gesagt, 10 bis 15 Stunden dauert so eine Tasche. Man muss selbst für ein einfaches Video, wenn man die fertige Tasche mit zeigen will, am Ende die gesamte Zeit investieren, um dann auch dieses Endresult irgendwie zu haben.
Das heißt, wenn man jetzt so mit kurz Content Creatern zum Beispiel rangeht, meinst du, ne?
Ja, oder auch wenn wir den Content selber machen, dann muss ich trotzdem irgendwie die Tasche nähen. Zwischendrin immer wieder Snippets filmen, aber dann halt trotzdem irgendwie die Tasche fertigstellen, dann sind halt direkt 10 Stunden auf meiner Uhr oder den von meinen Mitarbeitenden oder den Content Creatern. So ein Content Creator würde bestimmt auch nicht mit uns für irgendwie 100 Euro zusammenarbeiten für ein Video, weil die müssen 10 Stunden investieren. Also wir arbeiten ja auch mit Influencern aus unserer DIY-Community zusammen. Das sind jetzt keine kleinen Kooperationen, wenn das professionelle Influencer und Influencerinnen sind. Aber das funktioniert trotzdem in Summe ganz gut.
Ja, die müssen auch schon Bock haben auf das Produkt, weil ansonsten gibt es einfache Aufträge, sagen wir mal so, aus Sicht des Creators. Was auf jeden Fall ja auch ein super wichtiger Hebel aus meiner Sicht zumindest ist, den Leuten einfach dieses Vertrauen zu geben, jeder von unseren Kunden schafft das. Da haben wir nochmal ein super Beispiel, wie krass eigentlich eure Community ist, weil als wir uns am Anfang der Zusammenarbeit den Online-Shop angeguckt haben, da haben wir auch einige Sachen verändert. Unter anderem hattet ihr keine Bewertungen groß gesammelt im Online-Shop. Und da haben wir ein Gewinnspiel gemacht, eine Woche, wo, glaube ich, eine Tasche verlost wurde oder so. Und das ist ein
Adventskalender, ja.
Genau, Adventskalender, hast du es nur über Instagram gepusht in der Story und es sind 500 Bewertungen mit Bild der fertigen Tasche da reingekommen.
Ja,
das war wirklich so ein Moment, wo ich mir dachte, alter Schwede, da ist eine Power dahinter, weil es sind jetzt nicht 500.000 Leute bei euch in der Community.
Nee, überhaupt nicht. Also ich würde mal behaupten, für den Umsatz ist unsere Kundenbasis sehr, sehr klein. Wie gesagt, hohe Wiederkäuferraten, hohe AOVs oder verhältnismäßig hohe AOVs, zumindest so, dass es ganz dankbar ist. Ja. Also von daher, wir haben echt wenige Kunden jetzt im Vergleich zu dem, was andere Online-Shops mit einem vergleichbaren Umsatz vielleicht haben. Und da dann trotzdem so viele Bewertungen und so zu bekommen, war echt richtig cool. Hat mich tatsächlich gar nicht so krass überrascht, weil das einfach in unserer Community sehr normal ist für die, dass die auch ihre fertig gemachten Werke und so auf Insta teilen. Auch wenn die jetzt nicht viele Follower haben, viele haben auch nur so 100, 200 Follower oder vielleicht mal 500 oder 1000, 2000, 3000. Die machen das nebenbei, die haben einen normalen Hauptjob und das ist einfach ihr Hobby. Und wenn die eben, 10 Stunden in eine Tasche investiert haben, dann wollen die auch stolz ausführen, weil ehrlich gesagt, und das ist auch wieder sowas, wo es wirklich darum geht, die Community zu verstehen. Du kannst es zwar deiner Freundin oder Arbeitskollegin oder so zeigen und die sagen auch, oh, das ist ja aber cool und schön gemacht und so weiter. Aber die Leute, die es richtig verstehen, wie krass das ist, was die Person da geschafft hat und gemacht hat und über die Details dann abnörden kann und so, sind die anderen Leute aus der Community. Ja. Also das Feedback von den anderen ist viel mehr wert wie von deiner Mama, deiner Freundin, deiner Arbeitskollegin, die sagt, oh, das ist aber eine schöne Tasche. So. Ja. Und deswegen teilen die das schon gerne auf Insta und haben es dann natürlich auch super gerne in der Bewertung geteilt und auch immer noch kommen regelmäßig tolle Bewertungen rein. Wir können die Bilder nutzen für neuen Content. Wir können sowohl organisch als auch in Ads. Wir können einfach auch in den Bewertungen nachlesen, was so die Sachen sind, die Leute überwiegend hervorheben, um da auch unsere Werbestrategie entsprechend anzupassen und so. Also das ist echt ganz cool.
Ja, für mich war es auf jeden Fall ein Moment, wo ich mir dachte, hui, da steckt ordentlich Power dahinter, hinter der Community. Ich würde sagen, lass uns mal in das Thema reinstarten. Wir haben jetzt schon so oft gesagt, diese Community, Community, Community. Wie bist du da am Anfang, als du gestartet hast, mit was für einem Mindset bist du da rangegangen? Weil das ist ja eine Sache, wo man extrem konstant vor allem sein muss, um die aufzubauen.
Ja, mega. Also man braucht einen krass langen Atem irgendwie. Ich habe jetzt gar nicht so genau die, sag ich mal, Followerzahlen, Entwicklung im Kopf, aber ich finde mal, was die allerwichtigste Message vielleicht zu Beginn ist, dass Followerzahlen halt nur Followerzahlen sind. Ja, also das sind, deswegen ist es noch keine Community und
Safe.
deswegen ist es auch noch kein Umsatz und erst recht keine Wiederkäufer. Also ich sag mal, jemanden zu einem Kauf zu bewegen, ist auch eine Sache, aber dass die dann langfristig Fans irgendwie werden und das Lederhandwerk als ihr neues Hobby fest in ihren in ihren Alltag, nicht in ihren Arbeitsalltag, in ihren Freizeitalltag integrieren, ist nochmal irgendwie eine andere Schwierigkeit und geht auch erst über eine längere Zeit. Das ist einfach so. Fakt ist, ich habe angefangen, einen Monat bevor wir mit dem Online-Shop live gegangen sind, also im September 2020, die ersten Post- und Insta-Stories zu machen. Mit meinen 20, 30 Followern, die alle meine Freundinnen waren und jeden Post ganz lieb kommentiert haben und gepusht haben. Und das kann man immer noch nachlesen. Unter dem ersten Post auf unserem Account sind alles Freundinnen von mir, die wirklich einfach super lieb waren und jeden Post
Sehr gut.
gespeichert und geliked und geteilt und so. Auch wenn es total in der falschen Nische war, ehrlich gesagt. Hat auch, um ehrlich zu sein, nicht so viel gebracht. Außer für mein Selbstwertgefühl, was auch wichtig ist
Ja.
natürlich, ne?
Absolut, vor allem am
Man muss
Anfang.
es. Ja, und man muss es dann auch einfach durchziehen können und durchziehen wollen. Ich habe mir einfach fest vorgenommen, ich hatte auch vorher überhaupt nicht irgendwie schon mal vor der Kamera in dieses Internet reingesprochen und so. Also ich, keine Ahnung, hatte das vorher noch nie gemacht und fand das auch ziemlich awkward, um ehrlich zu sein. Also ich weiß noch, die ersten zwei, drei Stories, da war ich eine Stunde in einem Park und habe versucht, so drei 10 Sekunden Story-Snippets aufzunehmen. Eine Stunde lang. Ich glaube, ich habe 50 Mal das wieder angefangen und so. Und ich fand es am Ende immer noch so schlimm, habe aber so gedacht, okay, also du willst jetzt, dass Bags and Pieces auch anderen zugänglich wird und du willst Bags and Pieces irgendwie bekannt machen und damit dein Geld in Zukunft verdienen und irgendwie was aufbauen. Es gibt halt nicht so viele Wege und entweder du machst es jetzt oder du lässt es halt sein. Und auch wenn ich mich damit jetzt nicht mega wohl gefühlt habe am Anfang, muss man echt ehrlich so sagen, habe ich es halt einfach gemacht und habe halt einfach Stories hochgeladen und Posts hochgeladen. Die würde ich heute nicht mehr alle so machen vom Inhaltlichen her oder von wie es gelayoutet war. Aber es ist auch, und das muss ich jetzt mal wirklich, sorry, der Ausdruck, aber das muss ich mal so ganz konkret sagen, es ist auch einfach scheißegal. Man muss einfach mal was machen und gucken, wie das ankommt und dann kann man es immer noch anpassen. Das ist halt das, was ich bei
100%.
so vielen sehe, dass sie
Ja.
sich so verzetteln in irgendwelchen Details, keine Ahnung, Logofarbe, den Strich dicker oder dünner oder keine Ahnung was, sei es auf
Ja,
der
safe.
Webseite oder in irgendeinem Post oder so, das ist so irrelevant. Also das Wichtigste ist halt einfach eine Nahbarkeit, eine Authentizität, mit der man sich identifizieren kann, auch zu teilen, wenn es scheiße läuft, den Weg zu teilen und das habe ich halt von Anfang an gemacht. Also ich habe wirklich dann kontinuierlich jeden Tag Stories gemacht, ob ich mich danach gefühlt habe oder nicht, war wurscht. Und das habe ich ehrlich gesagt bis vor einem Jahr jeden Tag so durchgezogen. Jeden Tag Storys gemacht. Und das muss man natürlich auch priorisieren auf seiner To-Do-Liste. Also gerade wenn ein Unternehmen wächst und man als Geschäftsführerin dann vielleicht auch noch andere Aufgaben hat, als nur Insta-Storys zu machen, wird es halt zunehmend schwerer, sich jeden Tag die halbe Stunde oder teilweise auch Stunde freizuschaufeln für eine Insta-Story. Ob man das jetzt so exzessiv betreiben muss, wie ich es gemacht habe, sei mal dahingestellt. Aber irgendwie bestätigt das Ergebnis halt, sage ich mal, auch die Mühe. So.
Absolut, 100%. Also ich kann wirklich jedem, der jetzt gerade zuhört, empfehlen, folgt einfach mal rein, dem Bags and Pieces Account. Weil wirklich, ich empfehle es immer wieder Kunden, die irgendwie Fragen haben, wie soll ich denn Social Media machen, etc. Oder wie funktioniert es, worauf kommt es an? Ich empfehle immer wieder, folgt einfach Bags and Pieces, weil ich finde, ihr seid das perfekte Beispiel, wie man die Leute mitnimmt einfach auf dem Weg in der Story. Yeah. Also ich finde, Reels und so macht die auch gut, gar keine Frage, aber da gibt es Brands, die können das noch viel besser, würde ich sagen.
Ja, da geht noch mehr.
Viel krasser auf Viralität und so weiter ausgerichtet, aber die Stories sind aus meiner Sicht das Allerwichtigste am Anfang bei Instagram, weil das ist halt das, wo du die Leute auch bindest und aufwärmst etc. Und das interessiert die Leute
auch. Aber ich glaube auch, es gibt für unterschiedliche Brands und für unterschiedliche Gründerinnen und Gründer, wenn jetzt die Person das Gesicht der Marke ist, kann ja auch jemand anderes sein, unterschiedliche Formate, die für jeden gut funktionieren. Safe. Also wenn man, ich finde schon, man muss auch mal, sag ich mal, 1-2 Monate konstant was ausprobieren, bevor man sagt, das ist nichts für mich. Also jetzt so eine Woche Stories zu machen und dann zu merken, ja okay, da gucken wenige Leute zu. Das ist halt, dann kann man es auch lassen. Dann hat man es auch nicht richtig ausprobiert. Ja. Aber wenn man es jetzt, sag ich mal, konstant 2 Monate macht und einfach sagt, selbst nach 2 Monaten ist es immer noch genauso schwerfällig für mich wie am ersten Tag und ich fühle es nicht, finde ich, ist es auch legitim zu sagen, okay, ich probiere was anderes für mich aus. Karussellposts, die super informativ sind, wo einfach super viel Mehrwert ist oder virale Reels oder so. Also es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten. Ich finde auch zum Beispiel Annie von Annie's View macht super. Die macht ja nicht jeden Tag jetzt mega ausführliche Stories. Aber du weißt einfach, jeden Samstag oder Sonntag gibt es die Vorschau für die nächsten Sachen, die online kommen bei ihren Kleidungen. Und das ist irgendwie, man kann sich das gut vorstellen. Man sieht es getragen, man sieht ihre Empfehlungen und die Farben und so. Und wenn das für sie zum Beispiel das Format ist, was für sie funktioniert, in einer Regelmäßigkeit, wo sich eine Community auch drauf einstellen kann, kann das auch super funktionieren. Also muss nicht jeden Tag eine halbe Stunde sein. Ja. Für uns funktioniert es so. Aber unser Produkt ist halt auch sehr erklärungsbedürftig. Es gibt einfach viel zu sagen. Andere sagen immer, was willst du da jeden Tag in die Story labern? Ich wüsste gar nicht, was ich jeden Tag reden soll. Ja. Ich nehme die Leute einfach mit durch meinen Alltag. Produktentwicklung machen wir komplett in den Stories. Also ich wüsste nicht, wann ich die letzte Tasche selber entschieden hätte, wie die aussieht, ehrlich gesagt. Also es ist total eine Community-Building-Maßnahme, gleichzeitig eine Vorverkaufsaufwärmaktion und gleichzeitig auch noch Marktforschung für uns. Also ich weiß genau, dass die Tasche, die wir launchen, gekauft wird, weil wir 2 Monate vorher die Tasche in den Stories mit Abstimmungen und so weiter entwickelt haben. Wollt ihr die Klappe weiter runter, weiter hoch? Findet ihr dieses Ornament passend oder dieses? Soll das einen Reißverschluss haben oder einen Klickverschluss oder? All die Details. Und die Community nerdet da richtig mit mir drauf ab. Und es ist richtig, richtig cool, weil ich weiß genau, wenn wir das so machen, dann ist das auch das, was die Mehrheit möchte.
100%. Das macht ja auch eine gute Community aus, dass die Community halt einfach irgendwie mitbestimmen kann und einfach mit am Start ist in der ganzen Geschichte. Zwei Gedanken dazu. Erstmal sehe ich es genauso wie du. Jeder hat am Ende einen anderen Weg und es gibt viele Wege, die nach oben führen. Haben wir auch bei euch in den Ads gemerkt, dass es nicht so dieser ganz Standardweg sein muss, der halt von allen immer im Markt gepredigt wird, sondern das halt auch anders aussehen kann. Deswegen würde ich auch sagen, für viele, die jetzt gerade reinstarten, ist wahrscheinlich auch der Weg, lass es halt sein am Anfang, weil es halt einfach sehr zeitintensiv ist, weil man vielleicht wirklich überhaupt gar keinen Bock drauf hat und gar nicht der Typ dafür ist, irgendwie sich als Gründer direkt zu präsentieren. Und am Ende geht's ja wirklich darum, den schnellen Weg am Anfang irgendwie zu umsetzen zu bekommen, meistens. Und da sind halt Werbeanzeigen einfach das A und O. Wenn man trotzdem das kann und sich die Zeit auch nehmen kann, irgendwie die Story und sowas immer mitzubespielen und da präsent zu sein von Anfang, würde ich es immer empfehlen. Aber am Ende des Tages ist das nicht das, und da würde ich gerne gleich nochmal mit dir ein bisschen drüber sprechen. So darf nicht die Erwartungshaltung sein, und wenn ich jetzt anfange, jeden Tag eine Story zu machen und Reel zu posten, das ist halt nicht das, was dich auf 100.000 Euro Monatsumsatz bringt innerhalb von ein paar Monaten, sondern es ist halt eine Sache, die sich langfristig extrem bezahlt macht, wo du lange, lange erstmal gießen musst, sage ich mal, bevor du die Früchte am Ende des Tages erntest.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir waren 22 bei 250.000 Umsatz, das war rein organisch, und 2023 bei eben den 550k, was ich gesagt hatte. Davon waren bis im November und Dezember, wo wir dann mit euch angefangen hatten zu arbeiten, auch rein organisch. Also ich verstehe sozusagen den Punkt, dass man sagt, wenn man keine Kapazitäten hat oder das selber nicht fühlt, dass man auch über Ads gehen kann. Wobei ich ehrlich gesagt, also Ich finde, eine App funktioniert dann auch ziemlich gut, kann man jetzt vielleicht auch nicht pauschal sagen, aber bei uns ist es auf jeden Fall so die Gründerstory, ne? Wo jemand in die Kamera spricht und was erzählt. Das heißt, damit ist das erste Argument von wegen, ich fühle es nicht, in die Kamera zu sprechen, eigentlich schon obsolet.
Absolut. Ja,
Das
100
heißt, es
Prozent.
ist nur eine Prioritätenfrage. Und da kann ich nur aus meiner Erfahrung sagen, meine Priorität, Instagram-Stories an die erste Stelle zu packen, hat eben dazu geführt, dass wir 500.000, sage ich jetzt mal pauschal, ohne jegliche Werbeausgaben außer meine Zeit erreichen konnten. Also das war ein ganz, ganz tolles, profitables Business, was es uns auch ermöglicht hat, jetzt einen super entspannten Puffer zu haben für auch mal Monate, wo vielleicht die Wirtschaft ein bisschen undankbarer ist irgendwie oder wo man große Investitionen tätigen muss oder wo man vielleicht mal Mitarbeiter einstellt, die man noch nicht ganz, ganz, ganz dringend gebraucht hätte, weil man ein Wachstum erwartet oder so. Also ich kann einfach mega entspannt schlafen, was das angeht, weil wir halt auch echt gut Umsatz gemacht haben, ohne dass davon irgendwie noch mal ein Drittel oder so auf Werbeanzeigen entfallen ist.
Ja,
Also ich
ich
kann
bin
schon jedem empfehlen.
ja, safe. Ich kann es auch jedem empfehlen, 100%. Ich sehe halt nur auch viele Brands, die auch gesichtslos, sage ich mal, echt krasse Umsätze machen. Aber am Ende des Tages muss man dann halt auch schon ziemlich genau wissen, was man tut. Und ich würde behaupten, es ist immer ein Benefit, wenn man als Gründer oder als Gründerin selbst, sage ich mal, Gesicht zeigt und selbst irgendwie Influencer für die eigene Firma ist. Da kurzes Beispiel, aktuell einen Kunden, der schon eine ganz gute Reichweite hat und auch schon lange am Markt ist etc., der bisher nie großartig irgendwie selbst sich gezeigt hat. Vielleicht mal irgendwie in einem Videoausschnitt, aber nie mal in die Kamera reingesprochen, mal halt irgendwie was gezeigt, was am Menschen getragen wurde. Und da war so der Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir testen es jetzt mal aus in den Ads, wirkliche Gründervideos, haben gesehen, okay, funktioniert, sieht so aus, als würde es besser funktionieren als alles andere, was vorher so wirklich gemacht wurde.
Mega.
Mach's doch einfach auch mal in den Insta-Stories. Und das erste Feedback nach der ersten Story, wo einfach nur was gezeigt wurde, wo nicht mal großartig gesprochen wurde, war schon viel mehr Engagement, viel mehr Reichweite etc. Deswegen, man muss es einfach ausprobieren und wie du sagst, einfach
Ist
mal für eine
so.
gewisse Zeit lang machen. Und ich garantiere, wenn man diese Zeit mal gemacht hat, dann fühlt sich erstens nicht mehr awkward an und zweitens merkt man auch den Benefit dahinter und merkt dann wahrscheinlich
Ist so.
auch, dass es relativ wenig zeitaufwendig ist, weil man halt eine Routine aufbaut. Also du
Ja.
investierst jetzt schon 30, 60 Minuten, hast du ja gesagt, täglich ungefähr eine Story oder hast es immer investiert. Wenn ich jetzt jeden Tag eine Story machen würde, würde ich, glaube ich, deutlich weniger investieren, weil ich halt bei sowas nicht so ausführlich bin, nicht so perfektionistisch und einfach raushaue ohne großen Schnickschnack. Das heißt, ich
Ja.
glaube, man kann auch mit 15 Minuten am Tag einfach
Glaube
irgendwie
ich
mal
auch
ganz kurz
total.
zum Start nach der Mittagspause ganz gut was dahin bekommen.
Ja, ich muss auch sagen, es ist mittlerweile weniger geworden. Es gibt Tage, da laden wir gar keine Stories hoch und die Welt dreht sich trotzdem weiter. Also von daher ist es auch alles wirklich sehr individuell aufs Business angepasst. Ich glaube, so 3, 4 Story-Snippets am Tag kriegt man easy zwischen rein geschoben und das reicht
Ja.
ja schon für eine kontinuierliche Präsenz und eine Nahbarkeit und so weiter. Bei mir ist es dann oft, wenn ich wirklich erklärungsbedürftige Produkte nochmal genauer zeige, Techniken genauer zeige. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, was immer bei jedem Content sein sollte, der irgendwie nach draußen platziert wird, egal ob organisch oder paid oder, ist, dass der Content Mehrwert hat. Auf die eine oder andere Weise. Entweder es ist irgendwie eine Inspiration zu irgendwas, kann ein schönes Foto sein, eine Style-Inspiration, wie auch immer. Oder es ist wirklich Mehrwert im Sinne von, ich eigne mir dadurch neues Wissen an. Also ich lerne eine neue Technik, ich erfahre was über Leder, was ich vorher nicht wusste, Reinigung, bla bla bla. Oder der dritte ist eigentlich aus meiner Sicht halt auch Entertainment. Wissen wir, dass es bei allen gut funktioniert irgendwie. Keine Ahnung, einfach die Leute mitnehmen durch den Alltag, ein bisschen was, so ein bisschen Reality-TV
Mit
in,
in den Urlaub.
ja, genau, alle Details einfach. Man kann ja selber für sich entscheiden, wie viel man da teilen will oder auch nicht. Aber es, Menschen kaufen am Ende von Menschen. Es ist einfach ein Fakt. Und ich würde auch zu 100% sagen, ein Unternehmen, was irgendwie auch eine Community hat und auch wo ein Gesicht dahinter steckt. Und wie gesagt, es muss nicht nur eine Person sein oder es muss auch nicht immer die Gründerin oder der Gründer sein. Aber so ein Unternehmen ist definitiv weniger kopierbar als ein Unternehmen, was irgendwie faceless unterwegs ist und dann am besten auch noch ein Produkt hat, was man bei jedem anderen Produzenten in Fernost genauso bestellen kann.
Absolut, sieht man ja an den ganz großen Beispielen, was jetzt Personal Branding angeht, Elon Musk oder irgendwas in der Richtung. Das macht halt einfach, ist halt einfach ein Asset am Ende des Tages für die Firma,
Ja.
wenn man das, wenn man das aufbaut. Ein
Ja.
Einwand, den hattest du auch schon erwähnt, da würde ich noch mal ganz kurz drauf eingehen, den viele Leute haben, wenn es um Insta-Stories geht, mitnehmen durch den Alltag, hinter die Kulissen etc. Ist halt immer so dieses, ja, was soll ich denn zeigen? Es gibt ja nichts, das ist ja nur der normale Alltag. Was mir immer hilft, ist der Gedanke, jo, das, was für dich banal wirkt, weil du es jeden Tag machst, sehen die Leute halt nicht. Ne? Deswegen so
Ja.
die banalsten Sachen, wenn du jetzt, keine Ahnung, Metzger bist, dann interessiert die Leute vielleicht, wie du das Fleisch schneidest, wie es verpackt wird, dass du gerade irgendwie einen Automaten bei dir an den Laden noch aufgestellt hast, wo die Leute sich Fleisch abholen können. Das sind alles Dinge, die irgendwie einen Mehrwert am Ende des Tages bringen, weil sie halt unterhalten und irgendwie nochmal das Ganze nahbarer machen, weil man halt irgendwie
Total.
mehr dran ist an der Person.
Auf jeden Fall. Das habe ich auch so oft gemerkt. Sachen, die für mich so selbstverständlich sind, finden andere total interessant. Und das Zweite, was da auch noch ganz gut dazu passt, ganz, ganz wichtiges Learning. Nur weil man eine Sache einmal gesagt oder gezeigt hat, heißt es nicht, dass man sie nicht auch noch ein zweites, drittes, viertes und fünftes Mal zeigen kann. Nicht jeder guckt
Absolut.
jede Story, nicht jeder guckt
Ja.
jede Story bis zum Ende. Nicht jeder kann sich merken, was man in der Story vor 2 Wochen gesagt hat. Die
Ja.
Welt dreht sich eben nicht um, also die Welt der Kundinnen und Kunden dreht sich nicht um dein Unternehmen sozusagen, sondern du bist mit deiner Story ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt des Alltags dieser Person. Und die hat noch 10.000 andere Sachen in ihrem Alltag, die da unterwegs sind und 10.000 andere Sachen, die sie sich anguckt und gemerkt hat und so weiter, um da überhaupt mal, finde ich, in Erinnerung zu bleiben, braucht erstens irgendwie ein bisschen Persönlichkeit, bisschen Nahbarkeit, das hilft schon mal viel, aber eben auch eine Kontinuität. Und da darf man ruhig auch mal verkaufen in der Story, auch wenn man gestern auch schon verkauft hat. Also da bin ich auch, da habe ich mittlerweile auch gar kein schlechtes Gefühl irgendwie. Am Anfang dachte ich auch immer wirklich, Content muss wirklich nur Mehrwert sein, Wissenspost oder Tools oder Techniken oder irgendwie Entertainment, bla bla bla. Aber es darf auch einfach mal verkaufen sein. Wir haben da was
100%.
Neues. Das ist deswegen und deswegen super cool. Kauf das jetzt. Das muss man machen, um seine Brötchen zu verdienen. Sonst ist es nur ein
Safe.
Hobby irgendwie.
Ja, es gibt Gary Vaynerchuk, Amerikaner, Social Media
Ja.
Legende, kann man fast sagen. Der hat ein Buch geschrieben, das heißt Jab, 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 Right Hook. Also, das ist im Boxen, du hast ja immer eine Hand, die führt und
Ja,
immer so
kenne ich.
ganz rumtänzelt, oder hast du halt den rechten Haken, der halt reinhaut. Und das ist
Ja.
halt genau das, was du gerade sagst, ne? Wenn du die ganze Zeit gibst, 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 gibst und gibst Mehrwert ohne Ende, dann kannst du auch mal was präsentieren. Das ist überhaupt gar kein Problem. Und ich kann das
Ja.
absolut bestätigen, ist bei mir im Podcast genauso. Ich sitze hier alle 2 Monate sitze ich, worüber soll ich denn auch sprechen? Ich habe doch schon zu allen Themen 10-mal gesprochen. Und am Ende gibt es aber wieder so viele Nuancen und andere Blickwinkeln, aus denen man auf die gleiche Sache irgendwie raufblicken kann. Ich wiederhole mich hier eigentlich die ganze Zeit auch nur seit 3 Jahren, seitdem wir das hier machen. Von dem her bin ich
Fällt mir zum
100% bei
Beispiel
dir.
gar nicht auf als jetzt Hörerin einfach. Also klar gibt es mal eine Information, die wurde vielleicht im Podcast vorher auch schon mal gesagt, aber das ist dann neuer, wie du sagst, neuer Blickwinkel, neuer Kontext, nochmal ein bisschen anders erklärt oder es hat sich vielleicht auch mal was geändert. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass die Technik vor einem Jahr vielleicht noch die gleiche war wie dieses Jahr oder. Also, und es sind neue Leute dazu gekommen, die vielleicht nicht deine alten Podcasts von vor einem Jahr alle durchhören und so. Also ich finde,
Absolut.
man darf auch Content auch recyceln zum Beispiel
Safe.
oder halt einfach was nochmal erzählen, was man halt schon mal erzählt hat, solange es irgendwie ja passt und sinnhaft ist.
Ja, safe. Absolut. Ich habe noch ein Thema, worauf ich noch eingehen möchte mit dir. Wenn du noch, hast du irgendwelche Sachen, die du auf jeden Fall noch mitgeben willst? Weil das Thema, worüber ich gerne noch sprechen würde, wäre das Thema Lives.
Ja, können wir auch noch drüber sprechen. Ich überlege gerade. Also ich glaube, so wirklich nochmal zum, vielleicht so kurz zum Zusammenfassen, langsam, ist auf jeden Fall einmal das Thema, man muss mal was durchziehen, länger als 1, 2 Wochen, um zu wissen, ob es funktioniert irgendwie. Auch wenn es vielleicht erstmal ein Stretch ist, dann, ich finde, das gehört halt zu Firma gründen und vor allem auch nicht nur gründen, sondern auch langfristig irgendwie dann betreiben, auch dazu, dass man halt auch mal Sachen machen muss, wo vielleicht am Anfang ein bisschen anstrengend sind und kleine Hürden sind. Und trotzdem darf man sich natürlich schon auch angucken, was funktioniert und was funktioniert nicht. Da habe ich vielleicht noch eine kleine Anekdote, was zeigt, wie wichtig auch Feedback aus der Community irgendwie ist. Und zwar haben wir relativ am Anfang einen Post gemacht, wo wir halt so zum Lederhandwerk Sachen erklärt haben und so weiter und zum Konzept und hin und her. Und eigentlich wollten wir am Anfang eine DIY-Box launchen. Wie gesagt, das war in diesem ersten Monat, bevor der Online-Shop überhaupt online ging, wo wir aber schon Insta gemacht hatten, wirklich auf einer Basis mit irgendwie dann 200, 300 Followern. Wir wollten eine DIY-Box launchen mit diesem Brillen-Etui und dann war da noch so eine Reisepasshülle dabei und Kofferanhänger. The Travel Kit. Ich dachte, das wäre der Shit, wirklich. Also ich dachte, ich finde nach wie vor meine Gründe dafür mega smart, aber die Community fand es irgendwie nicht so smart. Es war nämlich so, dass ich dachte, drei kleine Projekte, schnelle Erfolgsergebnisse. Du musst nicht 10 Stunden eine Tasche nähen, bis du ein fertiges Ding in der Hand hast. Und der Preis war unter 100 € und damit ein bisschen erschwinglicher fürs erste Projekt. So, habe ich gepostet, die Resonanz war so ganz gut, aber ich hatte ja auch keine Vergleichswerte. Insofern dachte ich, ja, wird schon irgendwie passen, kommen immer mal wieder neue Leute dazu. Ich habe auch am Anfang Leute einfach so angeschrieben und gesagt, guck mal, ich gründe da gerade ein neues Unternehmen, würde mich voll über dein Feedback und dein Follow freuen und so. Voll creepy. Aber hat trotzdem ein bisschen funktioniert. Ich habe dann auch so ein, zwei Influencer angeschrieben und denen was geschenkt. Influencer, die hatten da 5.000, 6.000 Follower. Hat auch ganz gut funktioniert und so. Aber Fakt ist, ich hatte ja keine Vergleichswerte, ob das jetzt gut ist oder nicht gut ist oder ob das jetzt gerade gut ankommt oder nicht. Ich dachte halt so ein paar Likes und ein paar liebe Kommentare wird schon passen. Und dann habe ich ein Foto gepostet von einer Tasche, der ersten Tasche, die wir gelauncht haben. Crossbody war das. Das ist so eine Tasche, die sieht aus wie so eine Design, also ist einer Designertasche auch so ein bisschen nachempfunden, so zum Umhängen, also so ein bisschen wie die, nur ein bisschen länglicher, mit einer ausfälligen Metallschließe vorne und so weiter. Und auf dem Post waren einfach, ohne dass ich irgendwas anders gemacht habe, außer der Inhalt, irgendwie 5-mal so viele Likes und Kommentare wie unter allem anderen. Und das war nur ein Inspirationspost, was wir vielleicht in der Zukunft noch so angedacht hätten, Cooles zu machen. Und dass Lederhandwerk nicht nur kleine Accessoires ist, sondern auch Taschen. Aber wenn du halt so ein krasses Signal kriegst, dass das Interesse bei einem Produkt viel mehr besteht als bei einem anderen, dann solltest du dir darüber Gedanken machen. Und dann habe ich das in der Story adressiert und gesagt, findet ihr das Travel Kit nicht so cool? Ich fand das voll cool, aber findet ihr die Tasche cooler und so weiter? Und dann kam da halt Feedback von wirklich, und das war für mich das erste Mal in meinem Leben, von fremden Menschen, die sich Zeit nehmen, mit mir ihre Meinung zu teilen. Und dann haben wir alles umgedreht und das Travel Kit war auch gelauncht, aber alles voll Gas gegeben, dass wir die Crossbody eben auch noch launchen konnten. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wenn wir das damals nicht gemacht hätten, weiß ich nicht, ob Specs and Pieces jemals richtig gegeben hätte.
Ja.
Also Feedback einholen von Kunden und darauf auch hören. Nicht jetzt bei einem Einzelfeedback direkt alle Entscheidungen in Frage stellen, aber ja, einfach auch die Zahlen mal so ein bisschen angucken, was kommt gut an, was kommt schlecht an, ist einfach Gold wert. Andere Firmen zahlen dafür Tausende von Euro Marktforschungsbudget und wir haben es über Insta auf dem Silbertablett serviert.
Ja, innerhalb von 10 Minuten ist das erste Feedback da. Ja, safe, finde ich
Ja.
einen sehr, sehr guten Punkt. Aus meiner Perspektive macht das auf jeden Fall auch richtig gute Gründe aus, dass sie halt einfach mit den Kunden sprechen, egal was für ein
Ja.
Business das ist, und sich Feedback einholen und einfach in den Austausch gehen. Weil wenn du als Online-Shop-Gründer bist halt irgendwie immer nur an deinem Rechner, guckst dir Zahlen an in Meta und in Shopify und in Google, anstatt halt einfach mal mit den Leuten zu sprechen, die eh schon da sind und deine Produkte
Ja.
kaufen. Wirklich, das
Total.
gibt immer Aha-Momente. Also ich kann auch wirklich dazu raten, nicht nur das in der Insta-Story zu machen, das ist natürlich auch super geil, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und auch wenn man mal so einen Fragesticker reinmacht, kommt ja auch richtig viel Input rein. Aber ich würde auch jedem empfehlen, telefoniert mal mit Kunden, sprecht mal mit denen persönlich, weil es ist wirklich Aha-Momente. Das kennst du sicherlich
Ja,
auch.
auf jeden Fall. Bei uns war es am Anfang so, dass über so Fragesticker zum Beispiel auch nicht so viel kam, weil die Community erstmal, also am Anfang hat man sich vielleicht nicht so getraut, irgendwie da was reinzugeben oder so. Wir haben am Anfang eher so Umfragen gemacht, das oder das. Zwei
Ja.
Optionen, so ja oder nein klicken oder das gefällt mir besser als das, ist erstmal leichter. Damit kann man erstmal starten oder mit, keine Ahnung, diesem Herzslider auf einer Skala von 1 bis 10, wie cool findest du es oder so. Und dann nach und nach halt ein bisschen mehr ins Detail gehen. Wir haben auch nicht von Anfang an jetzt super viele DMs bekommen, irgendwie mit Feedback und so. Mittlerweile, wenn ich eine Story mache, wo ich irgendwie ein Thema anspreche, wo ich auch aktiv nach Feedback frage, habe ich danach 100 Nachrichten. Die müssen dann halt auch alle beantwortet werden, ne? Also
leg mir am Arsch.
Fluch und Segen zugleich irgendwie. Ja, aber ja, zeigt einfach, wie investiert da die Community dann ist.
Ja, safe. Ja, sehr, sehr guter Punkt auf jeden Fall. Dann lass uns doch die letzten paar Minuten, die wir haben, kurz über das Thema Livestream sprechen. Ich glaube, wir schaffen es nur noch, das Thema anzuschneiden, weil ich habe gleich einen Folgecall. Hol uns mal gerne ab. Erzähl uns ganz kurz in ein paar Sätzen, was macht ihr genau in den Livestreams und wie schafft ihr es, dass die Leute da dann am Start sind? Wie macht ihr das Ganze bekannt und wie läuft dann so ein Livestream bei euch ab?
Ja, also wir verkaufen in den Livestreams direkt. Das heißt, in den Livestreams gibt es immer Sachen, die gibt es so nicht im Shop. Das ist zum Beispiel Leder am Stück, was unsere Community ganz gerne liebt, um dann ihre eigenen Sachen draus zu basteln und so weiter. Das machen wir meistens mit Ware, die wir anders nicht mehr verkaufen können. Also meistens sind es in den Livestreams wirklich vielleicht auch so B-Ware Sachen oder irgendwie limitierte Sachen, Einzelprodukte, wo es sich auch nicht lohnt, jetzt einen Shopify-Artikel für ein Produkt anzulegen und ein Foto zu machen und eine Beschreibung und so weiter. Die packen wir alle in unsere Livestreams. Wir machen da eine Excel-Liste. Jedes Produkt hat irgendwie eine Nummer. Dann stellen wir das vor im Livestream. Dann sage ich, du kannst jetzt dieses Lederstück kaufen für dieses Brillenetui in rosa Glattleder mit der Nummer 15. Und wer als erstes 15 kommentiert und bei mir dann auf dem Handy mit dem Kommentar auftaucht, kriegt den Zuschlag. Wir notieren dann in unserer Excel-Liste, wer den Zuschlag hat. Und danach kriegt die Person so einen Bestelllink geschickt, wo sie dann eben ihre Zahl eintragen kann. Dann können wir das wieder zuordnen. Ich glaube, die Details sind gar nicht so wichtig, wie es jetzt logistisch funktioniert. Ja. Das ist natürlich trotzdem auch viel Aufwand, um ehrlich zu sein. Und da gibt es auch Sachen, die funktionieren besser als andere. Der erste Livestream war auch nicht perfekt und super effizient, aber mittlerweile machen wir das so, ja, alle 3-4 Monate irgendwie, um wirklich so, ja, B-Ware Sachen oder einzelne Sachen, die sich nicht mehr lohnen, in den Shop zu stellen, zu verkaufen. Was bei uns dazu führt, dass wir keinerlei Todeskapital haben. Also wenn ich sage keinerlei, dann meine ich wirklich keinerlei. Wir haben keine Produkte, die nicht abverkauft werden. Wir haben nur Sachen, die wir irgendwann noch verkaufen werden, die wir noch nicht gezeigt haben, oder Sachen, die wir für den Livestream sammeln. Das sind die zwei Möglichkeiten, die es bei uns gibt. Und das ist natürlich für ein Unternehmen, was auch einfach ja hochpreisige Waren hat und entsprechend auch teuren Wareneinkauf hat und so echt Gold wert. Und macht natürlich der Community auch mega Spaß, weil das alles Unikate sind, weil das so ein bisschen, ja, natürlich auch Glück ist, den Zuschlag zu bekommen, gerade wenn es das Ding, was wir zeigen, dann nur einmal gibt und 10 Leute mit der Nummer 15 kommentieren, dann kriegen halt 9 Leute den Zuschlag auch nicht. Ja. Aber es funktioniert und der Livestream geht meistens so 4-5 Stunden, also wir müssen immer mehrere Livestreams aufmachen, weil nach 2 Stunden dann Instagram zumacht sozusagen.
Wild.
Und ja, ist auch immer ein ganz dankbarer Umsatz, vor allem eben, und das ist mir das Allerwichtigste, mit Zeug, was wir anders nur mit sehr, sehr, sehr viel Aufwand irgendwie verkauft hätten, das alles einzeln zu zeigen, anzulegen oder B-Ware oder so. Und natürlich sind die Preise auch da manchmal gut rabattiert und so, gerade bei B-Ware-Artikeln und so. Grundsätzlich macht es einfach mega Bock, es ist nochmal eine ganz andere Möglichkeit mit der Community im Austausch zu sein. Man sieht es dann immer im Livestream auch, da kommen dann auch so, entstehen auch in den Chats so Gespräche untereinander und die Community tauscht sich auch dann so untereinander aus. Ach, Lisa, du bist ja auch wieder da. Hast du dir schon dein pinkes Leder gesichert? Und wenn dann Lisa das pinke Leder ergattert hat, freuen sich alle für sie und so, es ist immer so, es macht voll Spaß. Also es ist wirklich cool auch.
Mega geil. Ja, safe. Auf jeden Fall geil für die Community. Mega smart von euch, um einfach das nicht tote Kapital zu Umsatz zu machen. Und ja. Was mich noch interessiert und glaube ich auch hilfreich sein könnte, weil Livestreams, wirklich, wir haben ein paar Kunden, die Livestreams machen, auch sehr, sehr regelmäßig, auch wöchentlich teilweise. Und Livestreams funktionieren echt krass. Also wenn man irgendwie Community-Aufbau betreibt und auch eine gute Community schon hat, jetzt auf jeden Fall empfehlen, mal anzutesten. Wie schafft ihr es denn oder wie kündigt ihr das Ganze an, dass dann auch wirklich die Leute Bescheid wissen und am Start sind? Ist ja auf jeden Fall auch eine Sache, wo man ein paar Dinge beachten kann.
Ja, Insta-Story, klassisch, Reel, Post, so eine Woche vorher. Also wir gucken immer, dass wir generell auch neue Special Editions und so nicht Monate vorher schon ankündigen, weil dann warten die Leute natürlich da drauf und kaufen in der Zwischenzeit nichts anderes. Aber wir haben mittlerweile, du hast vorhin gesagt, so jeden Monat eine Special Edition. Wahrscheinlich sind wir eher bei 2 Special Editions pro Monat, eine große, eine kleinere. Und entsprechend, ja, gibt's eigentlich alle 2 Wochen irgendwas Neues bei uns. Ist natürlich auch Aufwand, ne, das alles immer zu bewerben, zu zeigen. gibt aber auch Content, also es befruchtet sich dann irgendwie gegenseitig. Ich fange so meistens eine Woche vorher an, in die Detailbewerbung von was auch immer wir als nächstes tun zu gehen. So.
Ja, und dann machst du irgendwie noch so ein, man kann ja auch so ein Timer-Countdown irgendwie reinmachen, da können die Leute sich auch benachrichtigen lassen.
Genau.
Und dann klappt das, dass
und die Leute. Und den darf man auch jeden Tag in der Story teilen und nicht nur einmal kurz erwähnen, sondern, ja. Und man darf auch von diesem Livestream montags, Mittwoch, donnerstags, freitags und samstags sprechen, wenn er Sonntag ist. Also klar, es darf auch anderer Mehrwert dann in dieser Story in dieser Woche sein und nicht nur Livestream all day long irgendwie. Ja. Aber ich finde, wenn dann irgendwie 50%, 60%, 70% der Inhalte um das gehen, was an dem Sonntag, so ist es bei uns immer sonntags, ansteht, dann ist es auch fair, weil die Leute wollen die Informationen dazu auch haben und die Leute, ja, die es nicht interessiert, die swipen sowieso weiter. Also von daher.
Ja, safe. Ja, guter Punkt. Alright, sehr schön. Vivian, das hat richtig Bock gemacht. Wirklich
nochmal
Hut ab, was ihr da auf die Beine gestellt habt und auch bei Instagram von Anfang an für einen geilen Job macht. Macht echt echt Bock und ich bin mir sicher, die Leute, die zugehört haben, die haben auch einiges mitgenommen. Wirklich nochmal die Empfehlung, folgt Bags and Pieces bei Instagram, da könnt ihr euch was abgucken und auch Vivian erreichen. Vivian, hast du irgendwelche letzte Worte an die Online-Shop-Geflüster-Community?
Also ich würde einfach jedem empfehlen, einfach mal ausprobieren und wie gesagt, halt nicht nach einer Woche aufgeben, einfach mal probieren, das muss am Anfang alles nicht perfekt sein. Ich habe ehrlich gesagt nichts davon bereut von dieser Mühe, es hat sich irgendwie ausgezahlt und ich glaube, für jeden gibt es irgendwie einen Weg, der gut funktioniert, sage ich mal. Also von daher, wenn jemand da auch noch Fragen hat oder sich austauschen will, könnt ihr auch hier ruhig eine Nachricht schreiben, ich kann auch noch mal ein paar Tipps geben und mir das Profil irgendwie anschauen und empfehlen, was ich vielleicht da machen würde oder so. Also könnt ihr euch auch gerne melden.
Geil, mega. Danke für das Angebot, Vivian. Wir hören uns, glaube ich, nächste Woche im Call. Ich freue mich. Yes. Danke, dass du dabei warst und die Zeit investiert hast. Und ich würde sagen, bis nächste Woche und vielen Dank fürs ganze Time.
Danke dir.